Jeden treibt etwas an. Jeden von uns treibt irgendetwas an. Aber was dieses Was ist, das kann man oft nicht erkennen. Was bewegt uns? Die einen werden getrieben. Also da ist irgendwie eine Kraft dahinter und die müssen dann was machen. Im Bild der Bank gesprochen, vielleicht einer hat einen Riesenberg Schulden. Und der muss dann gucken, wie er diesen Riesenberg möglichst schnell reduziert. Der ist getrieben. Armer Kerl. Der hat zwar auch einen Sinn, aber eigentlich nicht so einen guten Sinn, weil er lebt eigentlich nur für diesen Berg. Die Glücklicheren lassen sich von etwas ziehen. Sie haben eine Vision. Sie haben etwas, was noch nicht da ist, können sie praktisch sehen vor Augen und es ist erstrebenswert und toll. Sie haben Ziele, etwas Großartiges, was noch vor ihnen liegt. Das ist eben auch der Sinn. Sinn heißt Richtung, die ich anpeile, so wie einer, der mit dem Pflug auf dem Feld unterwegs ist und der peilt einen Punkt am Ackerrein an, da will ich hin mit meinem Pflug. So etwas ist der Sinn. Wir sprechen vom Uhrzeigersinn, in welche Richtung geht die Uhr. Das ist der Sinn. Was konkret aber sinnvoll ist, ich habe gesagt, jeden treibt irgendwas an, aber was konkret das ist und was nicht, das ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich und sehr subjektiv. Und wenn man das so sagt, so sinnvoll leben, dann kommt das sehr pädagogisch daher. Ne? So, jetzt werden wir aufgeklärt, was so unser Sinn sein soll. Nee, es ist subjektiv. Man hat im Internet habe ich die Frage gefunden, was macht für euch das Leben sinnvoll? War so ein Portal. Und die Antworten waren folgende. Antwort 1. Meine Freunde, sie sind meine Familie und unterstützen mich, wann es auch nur geht. Wenn ich sie nicht hätte, hätte ich hier nichts mehr zu suchen. Also merke, wer kein Ziel hat, kein Sinn hat, der hat nichts mehr zu suchen. Der ist im Grunde genommen fertig mit dem Leben. Zweite Antwort. Internet und TV. Ohne das wäre es kaum auszuhalten. Hat sich kein Prediger ausgedacht, steht im Internet. Dritte Antwort, meine Frau, unsere Hunde, Kinder haben wir nicht. Unser Haus und das Gefühl, im Alter abgesichert zu sein. Und dann die Antwort, Leuten zu helfen, denen es schlechter geht als uns. Damit sind aber nicht Spenden gemeint. Davon halte ich nichts. Menschen, die ich kenne, wo ich weiß, auch wirklich geholfen zu haben. Und die vorletzte, alles, was mich glücklich macht, das, worüber man sich freuen kann. Quellen, Freunde, Familie, Tiere. Und schließlich der letzte, das Leben selbst. Was allerdings schwierig ist. Das Leben selbst, weil dieses Leben ja zu Ende geht. Und das heißt, wenn das Leben zu Ende ist, ist es dann auch sinnlos. Letztlich ist es egal. Jeder braucht einen Sinn. Ohne Sinn gibt es kein richtiges Leben. Dann ist man fertig mit der Welt und man hat abgeschlossen. Interessant ist, dass Jesus gesagt hat, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben in diesem Zusammenhang. Damit sagt er uns auch, ich bin der Sinn des Lebens. Jesus ist der Sinn des Lebens. Ohne ihn wird alles bedeutungslos. Und das ist so unglaublich provokant. Da muss man sich dran reiben, sich dran aufregen oder glauben. Weil es so exklusiv ist. Ja, so kann nur Gott sprechen. Oder sein Sohn. Ist er es, der dich antreibt oder besser gesagt leitet? Es gibt leider viele, bei denen Jesus auch dabei ist, kann man nicht sagen, ja, also allein schon, wenn jemand sich auf den Weg macht, in Gottesdienst, aber irgendwie auch, so mehr am Rande, so ein Teil des Lebens. So, die sagen vielleicht Freunde und Familie im Alter abgesichert sein und ein bisschen Jesus auch noch. Das ist schade. Das ist ein irgendwie auch Glaube. Und das ist nicht der Glaube, den die Bibel meint, wenn sie vom Glauben spricht. Wir brauchen eine Wende, denke ich. Wir brauchen wahrscheinlich alle von Zeit zu Zeit eine Wende, weil wir immer abrutschen von unserem Glauben her in einen Routinemodus und dann kommen wir in einen irgendwie auch Glauben rein, dass Jesus auch irgendwie dabei ist, so beim Tischgebet oder so, aber irgendwie am Rande, nicht als Ziel. Und dann braucht es einen lauten Weckruf, dass wir einen Spurwechsel vollziehen und Jesus wirklich der Lebenssinn wird. Wir brauchen einen Weckruf. Und Paulus sagt zum Thema Sinn des Lebens ganz klar, mein Leben ist Christus. Mein Leben ist Christus. Nicht irgendwie auch Christus, sondern ganz klar und ohne Abstriche. Das Gute daran ist, wenn du diesen Glauben hast, dass Jesus der Sinn deines Lebens ist, dann brauchst du keine Volksbank, die dir den Weg frei macht. Dann kannst du das auch ohne Volksbank. Den Weg gibt es schon. Der Weg hat einen Namen. Jesus ist der Weg. Egal wie alt, krank, arm oder allein du bist, dein Leben kann sehr sinnvoll sein. Kann sehr sinnvoll sein. Und jetzt kommen wir zur Apostelgeschichte. Und da freut mich ganz besonders für den Luca, weil es kommt nicht oft vor, dass ich über Italien predige, aber heute kommt Italien vor. Ja, wir sind am Ende der Apostelgeschichte. Geschichte, da passiert was. Aufregend, wo etwas passiert, da kann man Sinn erkennen. Da ist etwas, was treibt. Da gibt es ein Ziel. Und das ist für uns sehr hilfreich, die wir auf der verkehrten Spur sind und diesen irgendwie auch Glauben haben. Wir treffen Paulus an auf seiner letzten Reise, die Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, aus eigenem Erleben mitverfolgt hat. Er war mit dabei. Ich lese uns die ersten Verse des Predigttextes, Kapitel 28, 11 bis 14a. 3 Monate später fuhren wir mit einem alexandrinischen Schiff ab, das auf der Insel, gemeint ist Malta, unten am Rand auf der Karte, überwintert hatte und die Dioskuren als Schiffszeichen trug. Wir liefen in Syrakus ein und blieben 3 Tage. Von dort fuhren wir die Küste entlang weiter und erreichten Rhegion. Nach einem Tag setzte Südwind ein und so kamen wir in 2 Tagen nach Puteoli. Hier trafen wir Brüder. Sie baten uns, 7 Tage bei ihnen zu bleiben. Die Hauptperson ist Paulus. Und wir denken, nett. Sightseeing, Italien, wer wäre da jetzt nicht gerne? Das ist ja toll, aber die Situation war eine ganz andere. Er war als Gefangener an Bord. Und das Pikante ist, sein Richter hieß Kaiser Nero. Ich weiß nicht, ob ihr gern Kaiser Nero als Richter gehabt hättet. Ich wäre da etwas vorsichtig bei den Menschen. Es ging also für ihn um Leben und Tod. Und die Reise war sehr schwierig. Er war auf Malta gestrandet, das Schiff war untergegangen und dort hat er überwintert. Im Frühling des Jahres 60 geht es weiter nach Rom mit besagtem Schiff aus Ägypten. Lukas kann sich genau an die Einzelheiten erinnern, sogar an die Galionsfigur des Schiffes, die Dioskuren. Das sind die Zwillinge, die Zwillingssöhne von Zeus, die heißen Castor und Pollux. Habe ich gedacht, so ein Schmunzeln, guck mal, der erste Castor-Behälter hier. Ja, der ist ja der Evangeliumsmann, voll Power, mit Dynamit, praktisch im Herzen und auf der Zunge in diesem Castor-Behälter. Das passt. Okay. Und so kamen wir nach Rom. Von dort waren uns die Brüder, die von uns gehört hatten, bis Forum Appii und Tres Tabernae entgegengereist. Als Paulus sie sah, dankte er Gott und fasste Mut. Nach unserer Ankunft in Rom erhielt Paulus die Erlaubnis, für sich allein zu wohnen, zusammen mit den Soldaten, die ihn bewachten. Also, schon lange vor Rom trafen Paulus und Lukas auf die ersten Christen. Und die waren ihnen sogar entgegengekommen. Was für eine Freude. Wir haben gerade mal das Jahr 60, es war noch nicht mal eine Generation vorbei, seitdem Jesus am Kreuz gestorben ist, begraben wurde und wieder auferstanden wurde, um Pfingsten. Und bis nach Rom war der Glaube an Jesus gekommen. Zwei Gruppen von Christen reisten ihm sogar entgegen zum Empfang. Die erste kam bis Forum Appii entgegen, 70 Kilometer zu Fuß, 2 Tage Reisen. Die andere bis Tres Tabernae, das heißt übersetzt 3 Wirtshäuser. 1 Tagesreise weit. Wer auf den Spuren des Paulus wandern will, der kann das gerne machen. Man kann diese Via Appia erwandern. Also viel Spaß, macht euch auf den Weg, vielleicht auch mit dem Mountainbike. Auf einmal ist Gemeinschaft da. Gott versorgt den Paulus zur rechten Zeit. Und Paulus ist ermutigt und er weiß auf einmal, ja, Gott ist dabei, Jesus ist dabei. Er dankt ihm von ganzem Herzen. Und noch etwas Zweites. In Rom angekommen, wurde er ganz gut behandelt. Er durfte sogar eine eigene Wohnung haben zur Miete, wo er mit den Wachsoldaten war, die ihn bewachten. Hätte er sich vorher Sorgen gemacht, es wäre alles umsonst gewesen. Ich hätte mir wahrscheinlich in die Hose gemacht vor Sorgen. Unsere Sorgen sind es auch oft, die Jesus an den Rand drängen. Weil da sind die Gedanken, was alles werden könnte. Und Jesus wird immer kleiner. Und das ist schade. Wir glauben selber, die Zukunft in die Hand nehmen zu müssen, in unsere viel zu kleinen Hände. Wir können es nicht tragen und wir zerbrechen darunter. Das bekommt uns sehr, sehr schlecht. Da wird dann auch oft unklar, was der Sinn unseres Lebens ist, weil wir nur noch im Überlebensmodus denken. Wie kommen wir klar? Wie schaffen wir das zu überleben in diesen Zeiten? Mach dir keine Sorgen. Leb stattdessen im Glauben. Nimm es hin, dass du manches im Voraus nicht weißt. Es ist die Schule Gottes. Er blieb 2 volle Jahre in seiner Mietwohnung und empfing alle, die zu ihm kamen. Er verkündete das Reich Gottes und trug ungehindert mit allem Freimut die Lehre über Jesus Christus, den Herrn, vor. Das ist das Ende der Apostelgeschichte. Das Ende vom Anfang. Dass Jesus in der Welt wirksam ist und alles aufmischt, die Welt auf den Kopf stellt, neu sortiert. Er tut es mit der Gemeinde. Und die Gemeinde ist nicht irgendein Verein oder so, sondern das Wort Gottes nennt die Gemeinde den Leib Christi. Jesus wohnt in seinem Leib. Er hat sich mit ihr verbunden, wie ihr mit eurem Körper, mit eurem Leib. Er wirkt heute so wie damals. Er ist in Ewigkeit derselbe. Und die Apostelgeschichte ist nur der Auftakt. Die Leute sind gestorben von damals. Paulus, Lukas, alle weg. Aber sie haben es weitergegeben an die nächste Generation. Und der Leib Jesu, der lebt weiter. Und das ist in jeder Generation neu passiert. Die Alten übergeben den Stab an die nächste Generation. Das haben wir schon 2-mal erlebt, allein schon im Lauf unserer Geschichte, unserer Gemeinde hier in Hemsbach. Auch was heute passiert, ist Apostelgeschichte. Wenn wir an El Salvador denken, an CD Infa, wenn wir an Israel denken, wenn wir an Tschechien denken, an Rotava ganz besonders, an Deutschland. Und die Frage ist, was ist sinnvolles Leben vor diesem Hintergrund? Ich denke, es ist klar, dabei sein zu dürfen. Ein Teil dieses Leibes Jesu sein zu dürfen, die Apostelgeschichte fortsetzt. Das würde Paulus sinnvoll Leben nennen. Mein Leben ist Christus in Aktion. Könnten wir das auch sagen? Oder geben wir uns mit weniger zufrieden? Hauptsache überleben, Hauptsache irgendwie klarkommen und Jesus ist auch so ein bisschen mehr oder weniger dabei. Nee, ich möchte dabei sein, wo Christus in Aktion ist. Hab mich gefreut über die Zeit in Rotava. Mit das Beeindruckendste an dem Bericht der Apostelgeschichte ist das letzte Wort. Nun ja, das letzte Wort hier in der Übersetzung ist vor. Das klingt nicht sehr aufregend. Aber das letzte Wort im griechischen Original, und das ist ja das Maßgebliche, ist das Wort ungehindert. ungehindert. Und vielleicht ist das auch eine Idee für das Material, statt ungehemmt zu evangelisieren, ungehindert zu evangelisieren, von dem wir neulich mal gehört haben. Super, Daumen drauf. Das Wort beschreibt ja das Evangelium. Es breitet sich ungehindert aus, obwohl Paulus ein Gefangener ist. Er war gehindert, er konnte nicht die Stadt verlassen. Die Wachsoldaten wichen ihm nicht von der Seite. Freiheit ist viel wert, das wissen wir. Wer auf dem Rollstuhl angewiesen ist oder alle zwei Tage zur Dialyse muss, der beklagt sich oft. Aber der Sinn des Lebens hängt noch nicht einmal daran. Das sehen wir an Paulus. Paulus Leben ist ein Weckruf an uns. Was Paulus Sinnvolles tat, wir sehen es hier. Er konnte Freunde empfangen. Er konnte ihnen Worte Gottes sagen. Im Haus und im Hof konnte er lehren und er hat es gemacht. Er hat sich nicht beklagt über sein Schicksal. Er hat die Zeit genutzt. So hat Paulus nicht geklagt, auch nicht in den Briefen, die wir aus dieser Zeit haben. Sie sind voller Freude. Und das ist das Überraschende, besonders der Philipperbrief. Ein Brief voller Freude, in dieser Zeit entstanden. Aber auch der Epheserbrief. Er hat sich nie beschwert über seine Lebensumstände. Warum? Weil besonders angenehme und schöne Lebensumstände zwar sehr schön sind, wer will sie nicht, ich will sie haben, auf jeden Fall, aber sie waren nie der Sinn seines Lebens. Mancher ist reich und des Lebens doch überdrüssig. Sinn seines Lebens war das, was sich dann in den 2 Jahren tatsächlich abgespielt hat, von dem wir hier lesen. Die Leute haben ihn anscheinend gerne besucht. Wo geht ihr gerne hin? Zu Leuten, die ein Ohr für euch haben, die nur nicht immer von sich nur erzählen und ihren Problemen und Nöten, sondern die vielleicht auch mal hören, was hast du für Probleme? Oder wie kann ich dir weiterhelfen? Das zieht an. Das ist attraktiv. Da kommen die Leute freiwillig. Er schrieb Briefe für Gemeinden und gab sie Freunden mit. Briefe, die die Welt verändern. Er hat in dieser kurzen Zeit die Welt mehr verändert als Kaiser Nero. Kaiser Nero hat ein paar Häuser gebaut, die längst verfallen sind inzwischen. Aber Paulus schrieb den Philipperbrief, den Epheserbrief, den Kolosserbrief und den Brief an Philemon. Gott spricht heute zu uns durch sie. Wenn wir sie nicht hätten, wären wir in vielen Situationen viel ratloser als Christen. Jetzt hatte er Zeit dafür, wo er nicht mehr reisen konnte. Wir können Gott dankbar sein, dass Paulus so lange gefangen gewesen war, sonst hätten wir diese Briefe nicht. Worte, die zu einem sinnvollen Leben anleiten. So ist also das Leben von Paulus sinnvoll gewesen, bis zur letzten Minute. Übrigens wissen wir nicht, wie es dann weitergegangen ist für ihn. Kann sein, dass er wieder freigekommen ist. Kann sein, dass er noch Reisen gemacht hat. Es gibt so Andeutungen, dass er vielleicht nach Kreta noch mal eine Reise gemacht hat. Vielleicht auch nach Spanien sogar. Wissen wir nicht. Er konnte genau das tun, wozu Gott ihn geschaffen und berufen hat. Noch bevor er überhaupt geboren war, hatte Gott ja schon einen Plan für ihn. Auch jeder von uns ist von Gott gemacht, jeder Einzelne von Gott gemacht. Und bei jedem Einzelnen hat Gott sich überlegt, wofür schaffe ich diesen Menschen? Für jeden von uns hat Gott Taten vorbereitet, die nur darauf warten, dass wir sie tun. Das ist ein Gedanke aus einem Brief aus dieser Zeit, nämlich aus dem Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 10. Seine Geschöpfe sind wir, in Christus Jesus dazu geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu tun, die Gott für uns im Voraus bereitet hat. Wenn das so etwas wie unser Leitgedanke ist, dann macht unser Leben Sinn. Bis zum letzten Tag, auch wenn wir kaum noch atmen können. Mit jedem Atemzug können wir Menschen im Gebet zu Gott bringen, wenn es ein Herr erbarme dich ist. Gott wird uns mit allem versorgen, was wir dazu nötig haben. Er wird uns die Kraft schenken, die Zeit, die Freiheit, die Kontakte, die nötig sind. Gott verschätzt sich nicht. Er ist ein guter Manager. Wie oberflächlich das ist, sich doch nur nach einem gesicherten Alter zu sehen. Denn dieses Alter ist ja auch nur eine begrenzte Zeit und ist dann schnell vorbei. Das ist doch kein Sinn. Was ist jetzt dran für uns, die wir uns, so denke ich, alle nach einem sinnvollen Leben sehnen? Mir ist da dieser Vers aus dem Römerbrief in den Sinn gekommen, aus Kapitel 6, diese Ermahnung an die Römer, wo Paulus schreibt, dient vielmehr Gott mit allem, was ihr seid und habt, weil ihr mit Christus gestorben seid und er euch neues Leben, auch eine neue Ausrichtung, einen neuen Sinn schenkte, sollt ihr jetzt Werkzeuge in Gottes Hand sein, damit er euch für seine Ziele einsetzen kann. Ich finde es sehr schön gesagt. Und dazu möchte ich ganz bewusst am Ende unserer Reihe über die Apostelgeschichte einladen. Die Aufgabe kann nur darin bestehen, Gott zu bitten, Herr, zeig mir, wo du mich als dein Werkzeug gebrauchen willst. Für welchen Menschen soll ich ein Segen sein? Wem soll ich etwas von dir sagen? Und sei es nur dieser eine Satz, weißt du, Gott ist lebendig. Gott ist lebendig. Ich glaube nicht, dass Gott tot ist oder dass es nur eine Tradition ist. Er ist lebendig, ist schon viel in der heutigen Zeit. Ich möchte dazu einladen und ich würde es schön finden, wenn wir jetzt eine kurze Gebetsgemeinschaft haben und Gott darauf antworten. Ich mache den Abschluss. Lieber Vater, wir beugen uns davor, dass wir immer wieder zurückfallen in diesen Routinemodus, dass wir nicht mehr wirklich ausgerichtet sind auf deinen Willen und auch nicht mehr so richtig in dir sind, sondern eher neben dir. Wir beugen uns dafür und wir wollen dich bitten, dass du uns neu erfüllst mit deiner Kraft und mit deinem Geist, mit Hoffnung und uns ziehst und mit uns lebst und in uns lebst und durch uns lebst. Herr, wir segnen alle Menschen, die du uns begegnen lässt und wir bitten dich, gebrauche du uns als Werkzeug deines Friedens. Amen.